SWR aktuell Kontext.
Sie üben auf viele eine magische Anziehungskraft aus, die Berge. Gleichzeitig sind sie bedrohlich, gefährlich. Jahrhundertelang haben sie das Leben für deren Bewohner beschwerlich gemacht. Heute sind zum Beispiel die Alpen als Tourismusregion eine Goldgrube, auch mit umfangreichen Folgen. Was zieht viele Millionen Menschen regelmäßig in die Berge? Warum gehen manche viel weiter und suchen ihr Glück sogar in der Todeszone auf dem Dach der Welt? Faszination Berge, ein besonderes Hochgefühl. SWR aktuell Kontext von und mit Gerhard Leitner. Die Alpen sind eines der beliebtesten Reiseziele weltweit. Rund 100 Millionen Touristinnen und Touristen besuchen jährlich die Berge in Österreich, Italien, der Schweiz und in Frankreich. Die Begeisterung bei den Besuchern, egal wo in den Alpen, ist ungebrochen.
Weil wir die Alpen einfach lieben, weil die Alpen abwechslungsreich sind. Wir lieben das Bergwandern, wir lieben das Schwimmen in Seen, wir lieben die Region, wir lieben das Essen hier, eigentlich alles.
Die Gegend, die Berge, die Luft, das ist okay.
Es ist sehr ruhig.
Nicht so überlaufen touristisch.
Also wenn man die ganzen Berge hier gesehen hat, man ist angekommen.
Ja, weil wir hier von den Bergen umgeben sind und so viel machen können. Und je weiter man hochkommt, umso fröhlicher sind die Menschen und man kommt sofort ins Gespräch.
Saubere Natur, gute Luft, die Menschen sind entschleunigt.
Das kann auch Thomas Bucher, Sprecher des Deutschen Alpenvereins DAV, bestätigen.
Die Berge und insbesondere die Alpen sind bei den Deutschen schon seit Jahrzehnten beliebt. Und das Ganze hat nochmal an Fahrt aufgenommen durch den Outdoor-Boom in den letzten Jahren und insbesondere durch Corona, wo ja viele Menschen nicht mehr weit wegfahren wollten oder konnten und dann die Berge regelrecht überlaufen haben. Das hat man aus den Medien in den letzten 2-3 Jahren ja auch mitbekommen.
Wenn Sie sagen überlaufen, dann höre ich da schon Kritik raus.
Ja, also es ist aber auch eine Kritik, die in den Medien ziemlich verbreitet gewesen ist. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass die Berge quasi flächendeckend und überall überlaufen worden wären, sondern das war dann halt zu bestimmten Zeiten, also Wochenenden, schönes Wetter und an bestimmten Orten, also zum Beispiel Garmisch mit Sicherheit oder der berühmte Walchensee oder Berchtesgaden oder Allgäu, also bestimmte Orte, bestimmte Zeiten, da ist sehr viel los gewesen und da gab es auch Probleme, aber überwiegend gar nicht mal unbedingt in den Bergen selber, also außerhalb der Täler, sondern unten im Tal bei der Anreise, Staus, Parkplätze überfüllt, genervte Einheimische und so weiter.
Prinzipiell muss man aber sagen, dass es natürlich schön ist, wenn die Menschen Interesse haben an der Bergwelt. Das kann man auch für die Corona-Zeit feststellen. Viele sind wieder raus in die Natur. Herr Bucher, was ist denn für Sie persönlich das Faszinierende an der Bergwelt?
Die Berge sind ganz was anderes wie das Tal. Also das ist, glaube ich, das Allerfaszinierendste. Es ist einfach ein Ort, an dem man Freiheit erleben kann, wo die ganzen Zwänge, die man im Tal hat, eigentlich erstmal passé sind, wo man voll und ganz auf sich selbst zurückgeworfen ist und auch selbstverantwortlich ist mit dem, was man da tut. Es gibt keine Absperrbänder, zumindest nicht, wenn man ein bisschen weiter von den Bergstationen, von Seilbahnen weg ist. Also man ist da wirklich in der Natur und hat die Welt quasi für sich und ist selber verantwortlich dafür, was passiert.
Das wollen wir vertiefen. Der Soziologe Hartmut Rosa ist Professor an der Universität Jena und hat auf Einladung des Deutschen Alpenvereins an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften einen Vortrag über die Faszination der Berge gehalten. In seiner sogenannten Resonanztheorie versucht er herauszuarbeiten, was es ist, was die Berge mit uns machen.
Der Raum, in den ich hineingestellt bin, scheint in eine Entsprechung zu treten, in eine Korrespondenz oder am liebsten verwende ich eben den Begriff der Resonanz zu unserem Seelenleben. Die Art der Bezugnahme zur Welt, die Art des in die Welt gestellt Seins ist eine andere als am Grabbeltisch im Supermarkt oder im Sonderschlussverkauf und auch anders als im Büro oder im Lehrerzimmer oder wo immer Sie sein mögen. Die Art des in die Welt gestellt Seins, des in Beziehung Tretens zur Welt scheint eine andere zu sein in den Bergen als in anderen Landschaften. Die Sehnsucht gilt eigentlich dem Unverfügbaren, mit dem anderen in Kontakt treten, dass ich nie vollständig beherrsche. Die Idee, dass man den Berg eben nie völlig im Griff hat, dass sich da immer was entzieht. Wenn Sie Messner lesen, der sagt immer, und das sagen eigentlich alle Menschen, die mit den Bergen zu Hause sind, du musst genau auf den Berg hören, der kann dich immer überraschen. Du weißt nie genau, was er tut. Es ist diese feine Wechselwirkung, auf die wir eigentlich aus sind. Und selbst der Bergwanderer, der vielleicht sogar die gleiche Strecke geht, die er schon 7-mal gegangen ist, wird sagen, es ist jedes Mal anders. Der Himmel ist anders, die Wolken sind anders, die Aussicht ist irgendwie anders. Und es ist gerade dieses nicht vollständig Feststehende, was dann den Kick ausmacht, um dessen willen wir hingehen.
Bergwandern und Bergsteigen boomen schon länger. Deswegen eine kleine Rückblende und die Frage an den Sprecher des DAV: Wann hat das mit der touristischen Entdeckung und Erschließung der Alpen begonnen?
Also da gibt es natürlich verschiedenste Geschichten dazu. Ja, die älteste ist vom Mont Ventoux in Südfrankreich und das war schon im 15. Jahrhundert. Aber so richtig als größeres Phänomen hat es im 19. Jahrhundert angefangen und zwar vor allem unter Großbürgerinnen und Großbürgern, vor allem aus England, die die Alpen entdeckt haben, die genügend Zeit gehabt haben und auch Geld gehabt haben, um die Natur zu erleben. Und als Breitenphänomen eigentlich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo also nicht mehr nur Großbürger in den Bergen unterwegs waren, sondern es dann ein breiteres Phänomen geworden ist. Und dann nochmal eine Beschleunigung, eigentlich erst so nach 2000, weil dann auch das Wandern plötzlich ein ganz anderes Image bekommen hat und eben nicht mehr nur so mit Rotsocken und karierten Hemden, sondern wo also breite Bevölkerungsschichten, auch jüngere Leute, das Wandern entdeckt haben und inzwischen ist es sexy.
Mit der Folge, dass unter den Bergbegeisterten nicht wenige gedankenlos einfach drauf losgehen. Mit der steigenden Zahl der Wanderer und Bergsteiger wächst die Zahl der Unfälle im Gebirge. Alleine im vergangenen Sommer sind in Österreichs Bergen 3.850 Personen verunglückt, davon 133 tödlich. Schreiten die Menschen zu sorglos in die Berge?
Also vielen ist nicht bewusst, dass die Berge eben tatsächlich nicht das Tal sind. So wie ich es vorher auch schon gesagt habe, die Idee muss man erstmal für sich klarkriegen. Wenn ich in den Bergen unterwegs bin, bin ich in einer sehr kostbaren Natur und die Demut davor, die fehlt schon oft. Aber das zeigt sich nicht unbedingt nur an schlechter Ausrüstung oder so, sondern vor allem daran, dass sich Menschen überfordern. Die haben zwar oft auch gute Ausrüstung, also es ist nur besonders sichtbar, wenn Leute mit Badelatschen unterwegs sind, aber eigentlich haben die allermeisten gute Ausrüstung, delegieren dann aber die Verantwortung in gewisser Weise an die Ausrüstung und geraten trotzdem eben in Bergnot, weil sie glauben, die Ausrüstung reicht. Also Demut vor den Bergen und Demut vor der Natur, ja, könnte verbreiteter sein.
Bleiben wir bei den Gefahren im Gebirge. Einer, der sich damit auskennt wie kein anderer, ist der Extremkletterer Reinhold Messner, der nicht nur alle 8000er dieser Welt bestiegen hat, sondern das auch noch ohne künstlichen Sauerstoff. Da darf man schon fragen, warum macht das einer? Freiwillig dahin zu gehen, wo die Überlebenschancen eher gering sind und das immer wieder? Dazu hat Messner im SWR-Interview gesagt:
Also zuerst einmal ist nicht der Gipfel der Climax. Am Gipfel wollten wir nur wieder herunter, weil es oben gefährlicher ist als weiter unten, wegen des Sauerstoffmangels. Auch weil wir alle das Gefühl haben, wir wollen Sicherheit haben. Wir gehen zwar freiwillig aus dieser Sicherheit heraus für eine bestimmte Zeit, wollten aber zurückkommen. Und das Zurückkommen ist wie eine Wiedergeburt. Wir haben uns ja selber aus der Todeszone herausgeholt und sind jetzt unten, Basislager oder auch schon daheim, und haben dieses Gefühl, das Leben selber erobert zu haben. Also wir sind wiedergeboren worden. Und damit ist die ganze Welt wieder offen. Damit beginnt wieder die Stunde Null. Das, was hinter uns liegt, gelungen ist oder auch vielleicht Schmerzen verursacht hat, ist relativ schnell vergessen. Es bleiben die großartigen Momente, das gelungene Leben ist nicht mehr wichtig, sondern das gelingende Leben, was morgen wieder möglich ist, das spielt dann eine Rolle. Und jeder Erfolg schenkt uns auch Energierückfluss.
Aber davor geht es bis an die Grenze und fast darüber hinaus. Messner ist nicht der Einzige, der dem Tod mehrmals gerade so entronnen ist, bis hin zu Nahtoderfahrungen.
Ich weiß nicht, ob ich den Körper verlassen habe. Ich weiß auch nicht, was den Körper verlassen hat. Aber ich habe eindeutig beobachtet, wie ich selber über einen flachen Hang so den Berg runterrolle, der Länge nach, also wie ein Baumstamm gerollt würde, und wie ich von außen zuschaue, so aus einer Höhe von 4-5 Metern. Und dann bin ich mit einem großen Schmerz wieder da gestanden, aufgestanden und war wieder ganz da, also Geist und Körper in einem, habe nichts mehr gesehen, außer die ganze Umgebung, und habe Entscheidungen getroffen. Und bin aus dieser Krise, aus dieser verzweifelten Situation aufgewacht. Ich habe das damals schon aufgeschrieben und niemand hatte je über Out-of-Body-Erfahrungen geschrieben oder gelesen. Später, als dann so 10 Jahre später dieses Gespräch aufkam, habe ich das nachgelesen und habe gesagt, das habe ich ja selber erlebt.
Gut, Reinhold Messner, Peter Habeler, Hans Kammerlander, Gerlinde Kaltenbrunner sind eine ganz andere Kategorie. Sie sind besessen davon, Extremsituationen zu überwinden. Was aber machen die Berge mit uns Normalmenschen, die einfach nur dort wandern wollen? Der Soziologe Hartmut Rosa sieht da einen ganz engen Zusammenhang mit unserem schnelllebigen Alltag.
Da will ich gar nichts optimieren, sondern es ist die Sehnsucht danach, auf andere Weise mit Welt verbunden zu sein. Einmal raus aus dem Hamsterrad, aus dem Verdinglichungsmodus, wo ich Dinge erledigen und unter Kontrolle bringen muss. Eigentlich ist es ja geradezu die Sehnsucht danach, sich mal überwältigen zu lassen, berühren zu lassen, nicht zu wissen, was passiert. Wenn Sie eine Hüttenwanderung machen, da weiß jeder, der das tut, wie sich Zeitwahrnehmung ändert, wie sich Raumwahrnehmung ändert. Ja, meine Welt schrumpft eigentlich zusammen. Was vor dem Beginn der Wanderung und nach dem Beginn der Wanderung ist, ist nicht mehr relevant, weil ich da jetzt eh nichts tun kann. Ja, ich habe jetzt gerade kein Internet, mit dem ich irgendwie mich um meine Pläne für danach kümmern kann. Und auch der Weg, es sind halt diese 10 Kilometer, weiter komme ich nicht. Und komischerweise scheint sich dann, ist geradezu die Einsteinsche Relativitätstheorie bewiesen, ja, dadurch scheint sich Zeit zu dehnen. Die 6 Stunden Wanderung sind plötzlich endlos. Und die 10 Kilometer sind wahnsinnig weit. Deshalb gehen ganz viele Menschen inzwischen auf Alpenwanderung. Da dehnt sich Raum und Zeit.
Sogar Erinnerungen an Bergabenteuer oder Bilder von Bergen lösen deutlich etwas in uns aus. Hartmut Rosa sagt, dass die Berge als Sehnsuchtsraum sogar dort wirken, wo wir weit entfernt davon sind.
Wir haben mal eine kleine Studie gemacht, die einfach Kalender untersucht haben, zum Beispiel. Ja, Berge und Meer und Berge sogar mehr als Meer sind das, was Menschen sich ins Zimmer hängen, ne, ins Büro und in ihre Wohnungen. Ne. Bergbilder, da ist irgendwie eine Verheißung drin. Da muss was sein, da kann ich etwas finden, was ich bei mir nicht habe. Eine Art von Potenz, die wir im Alltagsleben so ohne weiteres nicht finden können.
Soweit die soziologischen Betrachtungen von Professor Hartmut Rosa von der Uni Jena. Jetzt hat der Massentourismus in den Alpen natürlich auch seine Schattenseiten, wenn jährlich viele Millionen Menschen dort Erholung suchen. Das Thema Nachhaltigkeit ist mittlerweile eine der spannendsten Fragen, nicht nur im Wintersportbereich. Deswegen nochmal die Frage an den Sprecher des Deutschen Alpenvereins, Thomas Bucher. Herr Bucher, wie geht der DAV damit um? Wo sehen Sie die größten Herausforderungen?
Ja, eben die Anreise ist mit Sicherheit das allergrößte Problem. Also das weiß man ja auch zum Beispiel vom Wintersport. Wenn Sie in ein Skigebiet fahren, dann ist es trotzdem so, dass die meiste Energie, die verbraten wird, also zwischen 80% und 90%, eben bei der Anreise anfällt. Und das ist beim anderen Sport, Bergsport, ja auch nicht viel anders. Also die Anreise ist das allergrößte Problem. Zum einen, wenn man an den Klimaschutz denkt, wenn man an die Energie denkt, aber auch, wenn man an die Herausforderungen in den Tälern vor Ort denkt. Weil eben die Autos Parkplätze brauchen, weil sie Staus verursachen und so weiter. Also Mobilität ist das ganz, ganz große Thema. Aber natürlich auf der anderen Seite auch sowas wie Naturverbrauch. Also einerseits, indem Skigebiete gebaut werden oder hoffentlich inzwischen nicht mehr gebaut werden. Oder zum anderen, das ist dann fast noch ein bisschen moderner jetzt, dass man ja auch viel überlegt, wie viele Speicherteiche oder wie viele Speicherseen, wie viele Stauseen man in den Bergen baut, die dann vielleicht die Energieversorgung sichern. Also die Alpen sind eigentlich ein sehr wertvolles Gut, ein grünes Herz mitten in Europa, das eigentlich auch von der Fläche her sehr, sehr kostbar ist und wo wir aufpassen müssen, dass wir das nicht auch noch kaputt machen.
Soweit der Sprecher des Deutschen Alpenvereins Thomas Bucher. Reinhold Messner, der Extrembergsteiger, lebt in Südtirol, einer der beliebtesten Tourismusregionen. Messner selbst hat früher gerne über den Massentourismus in den Bergen geschimpft. Mittlerweile, gibt er zu, hat er seine Meinung geändert.
Wir leben vom Tourismus, wie die Alpenbevölkerung allgemein. 16 Millionen Menschen leben in den Alpen und die haben das Recht auf ein Auskommen und haben es bisher auch einigermaßen gut verteidigt mit einem Tourismus, der immer aggressiver geworden ist. Und das ist der Fehler. Denn die Menschen kommen in die Alpen und die Alpen liegen inmitten von Europa, sind also Urlaubsraum für alle Europäer. Und ich verstehe, dass die Menschen diesen Urlaub suchen. Sie suchen Entschleunigung, sie suchen Stille, sie suchen unverbaute Landschaften, unverbaute Räume. Dann kommen sie in die Alpen, fahren mit dem eigenen Auto, bis es nicht mehr weitergeht, stellen das Auto auf eine Alpenwiese. Am Abend sind dort 500 Autos, die kommen nicht mehr aus. Dann beginnt die Huperei, der Lärm, die Hektik, die Aggressivität. Alles ist dann schnell und hektisch und nicht mehr entschleunigt. Die Touristen machen selber das kaputt, was sie suchen. Und wir Touristiker, ich mit meinem Museum muss auch sagen, ich bin ein Touristiker, ich habe ein Museum gebaut zum Thema Berg. Wir müssen den Leuten beibringen, wie das geht, dass sie diese Werte nutzen können, genießen können, ohne sie wieder kaputt zu machen.
Und auch was die Kommerzialisierung des Mount Everest angeht, da konnte man früher einen wütenden Reinhold Messner erleben, der sich in Schimpftiraden regelrecht in Rage geredet hat, angesichts der höchstgelegenen Müllhalde der Welt oder angesichts der vielen Ahnungslosen, die sich für großes Geld mehr oder weniger auf den Gipfel des höchsten Berges der Welt tragen lassen. Aber auch da, vielleicht ist der mittlerweile 78-Jährige altersmilde geworden, gibt es vorsichtiges Verständnis beim Klettergott.
Am Everest kommen im Frühling 100 Sherpas, mindestens 100, und bauen wie Straßenarbeiter eine Piste vom Basislager bis zum Gipfel. Die kann man nicht retten über den Sommer, weil da schneit so viel, dass sie wieder zugeschneit wird. Dann werden da Seile gespannt, dann werden Lager aufgebaut. In den Lagern sind Sauerstoffdepots, Ärzte, Köche. Ich habe es kritisiert am Beginn, heute bereue ich das. Weil es ist nicht aufzuhalten. Das ist die Touristisierung des Bergsteigens. Es ist nicht Bergsteigen. Ich habe mit dem null zu tun. Ich kann es nur beschreiben. Ich beschreibe es, wie es ist. Aber nicht nur, dass man die Piste hergerichtet hat. Jetzt fliegen die Bergsteiger bis auf die Hälfte des Weges mit dem Hubschrauber. Im Basislager stehen ununterbrochen 7 Hubschrauber, die die Leute da hoch und runter bringen. Was suchen die eigentlich oben am Berg? Suchen die Erfahrungen? Oder suchen sie nur in der Vita stehen haben, Everest Done oder Everest Summited, sagt man, auf dem Gipfel gestiegen. Es ist ein Selbstbetrug. Und bisher waren es Organisationen aus dem Westen, also Reiseveranstalter, die das angeboten haben. Jetzt machen die Sherpa das selber. Und das will ich nicht schwarz reden, das will ich auch nicht kritisieren. Die Einheimischen haben das Recht, ihre Form des Tourismus zu finden.
Gut, auf den Mount Everest werden die wenigsten von uns steigen, aber wir werden mit Millionen anderen Menschen im Winter in den Alpen Skifahren oder im Sommer wandern. Aber wenn wir den Blick schärfen, geraten wir in eine ganz andere Beziehung zu den Bergen, sagt am Schluss noch einmal der Soziologe Rosa.
Meiner Ansicht nach ist die wirklich verbunden, auch wenn es romantisch klingt, mit einer Art von Ehrfurcht vor dem Raum, in dem ich es da zu tun habe. Meine These ist, wer zum Beispiel mit der Alpenflora in Resonanz tritt, wem das wirklich was bedeutet, der Enzian oder das Edelweiß, der zertritt es nicht für ein Selfie. Das ist ihm fast unmöglich.
Meint Hartmut Rosa, Soziologe an der Universität Jena. Und das war SWR Aktuell Kontext. Faszination Berge, ein besonderes Hochgefühl von und mit Gerhard Leitner.